Oh mein Gott, ist er tot? Tut mir leid, nein, bin ich nicht. Ich bin da.
Couple Off,
der Podcast.
Mit Matthias Renger
und Iris Gavritsch.
Folge 5.
Jokes.
Machen zwei TikToker einen Podcast.
Möchtest du jetzt einen Witz erzählen?
Nee, ich hab mir leider keinen überlegt. Aber ich habe mir gedacht, wenn die Folge schon Couple of Jokes heißt, dann müssen wir auch anfangen, wie man Witze anfängt. Verb zuerst. Diese ganz komische Art zu erzählen. Kommt ein Pferd in eine Bar.
Ich bin noch nie zu einer anderen Person hingegangen und habe deren Witz erzählt.
Warum eigentlich nicht, Iris? Man lernt ganz viel über sich selber, wenn man sich dieser Gefahr aussetzt, dieser Gefahr zu scheitern.
Ich möchte niemanden unter Druck setzen, dass er lachen muss.
Ist das auch der Grund, warum du von mir nicht so gerne Witze hörst?
Ja. Ich fühle mich unter so einem Performance-Druck, dann jetzt lachen zu müssen, damit ich der anderen Person nicht wehtue.
Oh Gott.
Weil zu 90% werde ich den Witz nicht lustig finden.
Es ist tatsächlich so, wenn ich zu dir komme und sage, ich habe einen neuen Witz gehört, kann ich ihn dir erzählen? Dann sagst du immer...
Na klar.
Ja, okay, ja. Du sagst, ja, na gut, erzähl. Aber im Sinne von, ja, lass ich über mich ergehen.
So wie Ehefrauen das halt machen.
Aber tatsächlich ist das dann der Grund. Ja, du hast Angst, dass du lachen musst oder mir weh zu tun, wenn du nicht lachen musst.
Ja, so indirekt. Ich finde, da ist halt immer so eine große Erwartungshaltung. Das ist wie, als ob ich zum Sportverein gehe und dann nicht performe, weil ich nicht sportlich bin.
Ja, aber der Unterschied ist, sportlich sein entspricht witzig sein. Nicht lachen über Witze anderer.
Ey, ich war mal mit so Autoren und Comedians, sage ich jetzt mal, war ich essen.
Okay, ich glaube, ich weiß sofort, was du
meinst. Ich hatte Schweißausbrüche, Matthias, vor Panik, weil ich nicht wusste, ich musste denen so viel Aufmerksamkeit schenken und ich musste so viel versuchen zu lachen.
Ich verstehe dich komplett.
Das hat einfach nicht funktioniert. Ich war ganz still.
Hast
ich war eine
überzeugt.
Ganz stille kleine Maus.
Ja, es gibt Leute, die erzählen Witze mit einer Not, dass der andere doch bitte, bitte, bitte lachen muss.
Und zu diesen Leuten gehörst du nicht.
Das erleichtert mich wahnsinnig, dass du das sagst.
Nee, das war eine Frage. Also
willst du mich verarschen?
Nein, du kannst mir ja einen Witz erzählen, Matthias.
Wie gemein.
Okay,
nein. Okay. Einen ganz kurzen. Oh, ich hasse meine starken Stimmungsschwankungen. Ich finde die so geil. Okay, ich verstehe, was du meinst. Ich habe gerade richtige Not, bitte lach. Aber okay,
das
warte.
Das hat mir richtig wehgetan, wie du da jetzt gerade da sitzt und mich anguckst und ich denke mir, nein, alles gut.
Ich schneide es nicht raus, ich setze mich dem aus. Aber übrigens, wir sind sowieso schon mitten im Thema Jokes, haben aber noch gar keinen das Thema-Jingle eingespielt und haben auch so ein bisschen das Intro außen vor gelassen. Haben wir noch was anderes zu erzählen, wie die Woche war oder so?
Also ich wurde gestern für 2 Stunden auf TikTok gesperrt.
Ja, verdient?
Ich habe ein Video über Fruchtfliegen gemacht, über das Sexualverhalten von Fruchtfliegen mit dir zusammen.
Ja, ich erinnere mich, ja.
Ja. Und das war TikTok zu pervers.
Falls ihr die noch nicht kennt, das ist eine neue Rubrik, die wir haben, von Videos, in denen wir die kuriosesten Tierfakten ausgraben und uns gegenseitig erzählen.
Und bei den Fruchtfliegen geht es darum, dass es eigentlich ein Rotlichtmilieu ist. Das habe ich vergessen, in dem Video zu erzählen übrigens.
Stimmt.
Die stehen echt auf rotes Licht und werden davon sexuell erregt. Und wenn ihr jetzt irgendwo bei euch in der Küche verschimmeltes Obst habt oder vergorenes Obst, dann feiern die da drauf irgendwelche Orgien. Und rotes Licht kann das Ganze noch unterstützen. Probiert's aus!
Experimente für zu Hause. Wissen macht A mit Iris Gabritsch und Matthias Renger. Einfach eine Banane hinlegen und rotes Licht drauf leuchten. Es muss nicht mal warmes Infrarotlicht sein, ne? Es ist nicht die Wärme, die aktiv macht, sondern die Farbe, wie bei Menschen im rotlichen Milieu.
Ich glaube ja. Die fangen ja auch an, Alkohol zu trinken, wenn sie auf Sexentzug sind.
Auch wie bei Menschen, ja.
Und jetzt verstehe ich so langsam meine alte katholische Lehrerin, ja.
Die hat auch getrunken, wenn sie keinen Sex hatte.
Nein, die hat mir ganz lange versucht zu erklären, dass wir eigentlich von der Fruchtfliege abstammen.
Nein, dass der Mensch von der Fruchtfliege abstammt?
Mhm.
Oh, ich habe einen Verdacht, was dahinter steckt. Ich glaube, damals war es noch nicht so lange her, dass man rausgefunden hatte, dass man Genetik sehr gut verstehen und unterrichten kann anhand von Fruchtfliegen. Hatten wir dann alle im Biounterricht, ne? Weil die so eine kurze Lebensdauer haben und sich fortpflanzen müssen, geboren werden, bumsen, sterben. So, dass man da sehr gut sagen kann, ach guck, und hier haben 3/4 der Kinder von denen die roten Augen geerbt und so, die Gesetze einfach lernen. Und das hat sie gehört und in ihrem Kopf dann vermischt und sich gedacht, ach, der Stand der Wissenschaft ist, das ganze Leben stammt von Fruchtfliegen ab. Fruchtfliegen waren das Erste, was auf der Welt existierte und davon stammt alles ab. Kann das sein?
Das kann sehr gut sein. So funktioniert es auch auf Twitter.
Richtig. Iris, was ist noch in der Woche passiert?
Du wurdest für tot erklärt.
Ja, das stimmt. Auch auf Twitter. Weil ich habe eine Weile keine PR-Berater-Videos mehr gemacht. Erkläre ich dann später in der Folge, warum. Da hat dann irgendwer auf Twitter geschrieben, ich vermisse Matthias Renger. Und dann haben andere darauf geantwortet und gesagt, wie, oh mein Gott, ist er tot? Tut mir leid, nein, bin ich nicht. Ich bin noch da. Und ich habe auch ein neues PR-Berater-Video gemacht. Ich brauchte einfach eine Pause.
Warum hast du eine Pause gebraucht? Erzähl's jetzt.
Guck mal, ich habe doch mit diesen Videos den Anspruch, dass die eine Kultur haben, ja? Dass man auf Augenhöhe bleibt in der Tonalität, dass die Leute, mit denen ich mich da zusammenschneide, in einem guten Moment über sich selber lachen können. Und in den letzten Wochen ist sehr viel passiert, was es mir schwer gemacht hat, diesen Humor da reinzubringen. Also es sind einige Leute auffällig geworden in der Öffentlichkeit in letzter Zeit, zum Beispiel der ehemalige Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz. Und mit dem habe ich versucht, eine PR-Beratung zu machen. Und während der Arbeit habe ich gedacht, boah, dieser Anspruch, auf Augenhöhe zu kommen, wenn ich das bei ihm jetzt versuchen wollen würde, ich müsste ja so tief runter, um auf Augenhöhe zu kommen. Das konnte ich nicht und das wollte ich nicht. Und deswegen habe ich eine Pause gebraucht.
Das kann ich sehr gut verstehen. Ich habe ja auch in den letzten Wochen immer recherchiert, wer steckt eigentlich so hinter diesen ganzen Kampagnen?
Ja, diese Schmutzkampagnen, die in letzter Zeit auch losgehen, ne?
Ja, und da habe ich mir auch irgendwann mal gedacht, okay, ciao. Ja. Ich brauche jetzt eine Pause.
Das zieht runter, ne?
Das zieht wahnsinnig runter. Aber Matthias, ich habe mir überlegt, dass wir das mal gut recherchieren und irgendwann mal dazu, vielleicht so kurz vor der Wahl, mal eine Sonderfolge dazu machen.
Oh, das finde ich gut. Couple of Votes oder irgendwie sowas. Couple of Campaigns.
Ja, aber ich könnte mir vorstellen, dass vielen gar nicht klar ist, wie viele Berater, Agenturen, also wie eigentlich so das ganze Netzwerk dahinter aussieht. Und das finde ich ganz spannend. Das können wir eigentlich mal beleuchten.
Ja, finde ich eine sehr gute Idee. Und das ist übrigens auch genau das, diese Spaltung in der Gesellschaft, diese zunehmend aggressive Kommunikation und so weiter, die Krise, in der wir gerade sind, ist genau der Grund, warum wir uns heute das Thema Jokes genommen haben. Also lass ins Thema springen.
Finde ich gut.
Das Thema
Jokes. Ich mache mir in letzter Zeit schon Gedanken, wie wir wieder zusammenfinden in der Gesellschaft. Wir sind so gespalten momentan, weil wir haben uns alle, ich sag mal so, ziemlich gut kennengelernt in den letzten 1,5 Jahren.
Was ja eigentlich erstmal dafür spricht, dass wir zusammenhalten. Aber ich glaube, wir haben uns stellenweise zu gut kennengelernt und würden gerne wieder ein bisschen das rückgängig machen und weniger darüber wissen, was in manchen Köpfen Queres vor sich geht.
Einfach wieder mehr voneinander träumen.
Ja, genau. Lieber projizieren, dass der andere ein wenigstens kompatibles Weltbild mit dem eigenen hat. Das ist schon schöner.
Aber weißt du, ich denke halt immer an den Kiosk zurück. Für alle, die jetzt unsere alten Folgen noch nicht gehört haben. Meine Mama hat ja einen Kiosk gehabt und ich habe auch darin gearbeitet. Und unser Alltag sah so aus, von 6 Uhr morgens bis 22 Uhr abends, dass immer ganz, ganz unterschiedliche Leute zu uns in den Laden kamen.
Der Start im Kleinen, oder? Alle, alle Schichten, alles kam da zusammen.
Genau, wirklich. Alle Weltanschauungen, die ihr euch so vorstellen könnt.
Kamen dort beim Zigarettenkauf zum Ausdruck.
Ja. Also ihr müsst euch das so vorstellen, ob Geschäftsleute oder Verschwörungstheoretiker.
Hells Angels, Gangster, war auch
ja,
mit dabei,
wie
oder?
Geht man mit Clan-Mitgliedern um? Da hat meine Mama mir beigebracht, immer nett zu den Müttern sein.
Ja, guter Tipp. Lifehack eigentlich.
Ja.
Du seid nett zu den Müttern von Gangstern.
Ja. Aber was meine Mama gemacht hat, und das fand ich immer beeindruckend, sie hat es geschafft, mit Humor irgendwie doch eine gute Bindung hinzukriegen.
Also Humor, Jokes als das perfekte Bindemittel für uns alle, wie wir besser miteinander umgehen können, wie wir über dasselbe miteinander lachen können, ja?
Ja, wir hatten zum Beispiel schräg gegenüber von uns war eine Sonderschule. Und das kennen ja bestimmt ganz viele, wenn Kinder aus Sonderschulen kommen, dann das ist ein sehr prekäres Verhältnis. aus dem sie kommen. Und dann weiß man nicht, wie man so richtig mit denen umzugehen hat. Anders meine Mutter. Da kamen mal ein paar Schüler und einer hatte so eine Sprühsahneflasche und hat die aufgemacht und hat den Laden mit dieser Sahne vollgesprüht und draußen den ganzen Bürgersteig vor dem Laden damit vollgesprayt. Und bei mir gingen alle Alarmglocken an, weil meine Mutter hat meinen Bruder und mich, wir sind ja kleine Soldaten gewesen, ne? Also wir wussten sofort, wenn wir irgendeine Scheiße gebaut haben, wir waren sofort ruhig, weil wir wollen diese Frau nicht sauer sehen. Ja. Mhm. Bis heute haben wir dieses Gefühl von, okay, die darf nicht sauer werden, auf gar keinen Fall, unter gar keinen Umständen. So, der Kleine macht das, ich sehe meine Mutter, hochroter Kopf, sie wird so wütend, ja. Die guckt den an und meint wirklich in einem sehr, sehr strengen Ton zu ihm, du nimmst jetzt sofort deine Jacke und du wischst das auf. Und der Kleine so, aber das geht nicht. Und meine Mutter halt wirklich so, doch, das geht. Ne? Und dann musste der Kleine halt seine Jacke nehmen und musste wirklich diese Sprühsahne vom Bürgersteig abwischen und vom Laden. Der musste alles damit sauber machen und wischen. Und er hat dann auch so gemeint, ja, und wie soll ich das meiner Mama beibringen? Das geht doch nicht. Und dann hat meine Mutter gesagt, es ist mir egal, du musst deiner Mutter...
Sagst du schöne Grüße deiner Mama?
Ja, genau.
Sagst du, dass du nicht brav gewesen bist?
Genau, genau.
So habe ich es im Ohr, wenn sie die Geschichte erzählt. Ja,
genau. Und, ja. Und es kamen immer wieder solche Geschichten. Und die ist denen auf der einen Seite wirklich auch mit viel Humor begegnet. Die hat mit denen rumgewitzelt. Und auf der anderen Seite war sie super streng zu denen. Und das ging dann irgendwann mal so weit, dass der Lehrer von der Sonderschule gekommen ist und gesagt hat, hey Lissy, die Leute haben meine Mutter Lissy genannt, ne? Hey Lissy, wie machst du das? Die verhalten sich anders. Die sind braver. Was hast du mit denen gemacht? Und das war so ein Effekt, den ich super oft gesehen habe, weil in Hanau war es ja schon so, dass ich glaube, das wissen auch viele jetzt so durch die Medien. Es ist jetzt nicht das Harvard von Deutschland. Ja.
doch, alles gut. Ich hab gerade in eine neue Richtung gedacht. Was bedeutet eigentlich das Verhalten deiner Mutter mit den Sonderschülerinnen übertragen auf uns als Gesellschaft? Weil Humor als eine Methode, um zueinander zu finden und gemeinsam über die gleichen Dinge zu lachen und dadurch wieder zu spüren, wir müssen nicht so gespalten sein, wie wir sind, ist die eine Sache. Aber ein ganz großes Element in dieser Geschichte, die du erzählst, ist ja auch die Strenge, die wirkliche Strenge und das Zwingen. Ja. Okay, was bedeutet das übertragen auf die Problemfälle, die wir aktuell in der Gesellschaft haben mit den Leuten, die sagen, nein, ich möchte nicht mehr an Wissenschaft glauben und an ich halte alles, was ein bisschen Reichweite hat, automatisch für bezahlt und fake und das gehört doch eh Bill Gates und so. Was bedeutet das jetzt mit der Strenge? Was machen wir? Zwingen wir diese Leute ihre Jacken?
Alle ab zu meiner Mutter. Wirklich, die Sache ist geklärt danach. Ja. Nee, aber das war ja nicht nur die Strenge, sondern wirklich der Humor. Sie war nie abwertend.
Ah ja.
Egal, selbst wenn der kriminellste Typ vor ihr stand, sie hat sich nie über den anderen gestellt. Und ich glaube, dass die Sonderschüler und viele, viele andere, die haben das verstanden.
Ja.
Sie hat schon, ich will jetzt hier nicht sagen, dass meine Mutter immer nur gute Sachen gesagt hat, ne? Die hat die Leute richtig hart konfrontiert auch und sie auch in die Mangel genommen. Aber sie durfte das und konnte dadurch eine super gute Bindung aufbauen, weil sie eigentlich was Gutes für den anderen wollte.
Mein Vorbild oder eins meiner Vorbilder ist ja Ricky Gervais. Und der eckt auch immer wieder mit seinen Witzen an. Und er hat dazu in mehreren Interviews schon mal ein ganz klares Statement gesagt. Und darüber sprichst du gerade. Nämlich, es gibt nichts, worüber man keine Witze machen darf. Es kommt drauf an, was es für ein Witz ist. Und ob er aus einem, er sagt dann halt immer, ob es aus einem dunklen Platz in dir oder aus einem hellen Platz in dir kommt.
Ja.
Also er spricht über die Intention. Und wenn eine Intention so klar ist, dass man eigentlich dem anderen nichts Böses will, dann ist der Freiraum dafür, dass man ihn verbal anrempelt und Dinge sagt, die eigentlich nicht okay wären, sehr, sehr viel größer. Plötzlich geht man viel entspannter miteinander um. Hast du ziemlich beste Freunde gesehen?
Ja.
Keine Arme, keine Schokolade.
Ah ja, stimmt, ja.
Ey,
ja.
Absoluter No-Go-Satz unter normalen Umständen.
Ja.
Warum ist der in dem Film völlig okay? Weil die Intention, dass die sich da echt mögen, so glasklar ist, dass niemand ernsthaft denkt, oh, das ist jetzt aber ableistisch.
Genau. Ich habe noch was Passendes dazu, was meine Mutter gemacht hat. Was denkst du, welcher Mensch verbirgt sich dahinter, wenn ich dir von SEK Sigi erzähle?
SEK-Sigi.
Mhm.
Ich habe direkt zwei Vorstellungen. Entweder ist das ein jetzt verrenteter, ehemals beim SEK, beim Sondereinsatzkommando arbeitender Mensch, oder noch nicht mal, sondern ein totaler Fan vom SEK. Jemand, der das SEK-Quartett hat. Die Spezialkräfte aus aller Welt.
Naja, so. Nicht ganz. Ich weiß noch nicht mal, ob Sigi Arbeit hatte. Aber Sigi war ein Kunde von meiner Mama.
Ja?
Und der hatte sich von seiner Freundin getrennt.
Aha.
Und dann ist er zu sich nach Hause gegangen,
mhm,
und hat die Polizei gerufen und hat gesagt, ich zünde mich jetzt an.
Oh Gott.
Ich habe mich mit Benzin überschüttet,
ja,
und hat einen riesigen Polizeieinsatz ausgelöst.
Mhm.
Der hat sich nur mit Wasser überschüttet und hatte nie vor, sich anzuzünden. Und hat wirklich, also es war wirklich riesen, also große Sperrung.
Ja,
also,
SEK kam wahrscheinlich.
Ich habe keine Ahnung, ob es SEK kam oder die normale Polizei.
Daher wird
er
den Namen gehabt haben. Dann,
ja,
oder?
Meine Mutter macht da immer irgendwie was da draußen.
Deine Mutter hat ihn so getauft?
Meine Mutter hat ihn daraufhin SEK-Sigi getauft, weil erst dann eine Woche später oder ein paar Tage später kam er dann in den Laden und hat sich wie immer seine Kippen geholt und irgendwie seine Fernsehzeitung und hat so getan, als ob nie irgendwas passiert wäre und kam so ganz gut gelaunt in den Laden rein. Und meine Mutter hat dann auch nur zu ihm gemeint, ey, hör mal zu, SEK-Sigi. Ich weiß ganz genau, dass du das warst. Ja. Und dann ist sie auch nicht so feinfühlig, ne?
Ja.
Dass sie dann zu der Person hingeht und sagt, hey Mensch, also ich, ja, wenn ich das machen würde,
ja,
dann würde ich ganz vorsichtig sein und würde sagen, hey Sigi, wie geht's dir? Was ist los? Meine Mutter konfrontiert ihn richtig damit und sagt dann einfach nur, sag mal, hast du sie noch alle? Ne? Also so, aber auf eine witzige Art,
ja,
dass er dann dennoch von sich komplett erzählt, wie es ihm geht, warum und seine Gefühle offenbart.
Das ist ja genau das, worum es geht, dass man mit einem Humor, der dann auch rau sein kann oder der genau deshalb, weil er, guck mal, ich glaube, ohne Humor wären wir tot. Ich glaube, ohne Witze gäbe es die Menschen nicht.
Warum?
Weil andere Menschen immer erstmal ein potenzieller Feind sind für uns. Wir können uns nicht in die Köpfe gucken, wir wissen nicht, was für Absichten wir haben, und in der Evolution muss es immer schon so gewesen sein, der andere ist potenziell mein Ende. Das ist eine Spannung. Dann ist eine Spannung in der Luft und diese Spannung kann eskalieren. Und um Spannung abzubauen, ey, was ist besser als Lachen? Was dient der Sache besser als Lachen? Mhm. Am besten sogar, wenn beide lachen müssen. Das ist ja auch ein richtig uraltes, archetypisches Bild. Vielleicht der erste Witz der Menschheit. Zwei Höhlenmenschen, sage ich, stehen mit Keulen voreinander. Und es ist die Frage, wer wem zuerst die Birne einkloppt. Und auf einmal lässt der eine einfahren. Und genau das passiert. Beide lachen sich tot, packen ihre Keulen weg und teilen sich zusammen, weiß ich nicht, das Müsli, das der eine dabei hat. Und sie haben sich nochmal leben gelassen. Ich glaube, so ist in einem Bild die Funktion von Humor und Witzen, das ist doch jetzt in einem Bild damit dann zusammengefasst.
Ich habe auch noch so eine Geschichte von früher, wenn wir jetzt bei den ganzen Kiosk-Geschichten sind, ja?
Ja.
Ich weiß nicht, das war vielleicht so 7., 8. Klasse oder so. Und ich war im Schulbus und aus dem Kiosk, also wenn du im Kiosk groß wirst, dann wächst du ja mit denen auf,
mhm,
so, ne? Die da auch täglich was trinken und so und immer dort sind. Und eines Tages kam halt Yvonne in den Bus und Yvonne war halt stockbesoffen, ne? Also, und sie hat sich zu mir gesetzt und meine ganzen Freunde, die mit mir im Bus waren, wurden sehr still. Der ganze Bus wurde sowieso sehr still, weil sie war sehr laut. Sie hat hemmungslos.
Das ist ein gutes Stichwort.
Hemmungslos, ja, erzählt, wie schön ich bin und was sie jetzt gerne eigentlich mit mir machen würde.
Man kann sich's vorstellen. Aha.
Aber sie kann das ja jetzt nicht machen, weil erstens, ich bin zu jung. Und ich bin ja die Tochter von meiner Mama.
Das sind sehr gute Gründe, ja. Ja,
aber dass ich das echt als Kompliment auffassen soll und so. Und
hast
ich muss.
Hast du es als Kompliment
auffassen? Ach ja, komm, ich war locker. Also ich wusste irgendwie, sie hat echt getrunken.
Aber warst du angespannt vor den ganzen anderen, die zugehört haben?
Ja, das war's. Yvonne war nicht mein Problem.
Mhm.
Obwohl Yvonne halt wirklich, ich kann diese Wörter nicht sagen, die sie gesagt hat. Ich umschreib's mal, ja. Mhm. Sie hat erzählt, dass sie mich gerne verwöhnen würde. Und sie hat ein ganz anderes Wort benutzt.
Mhm.
Ja.
Mhm. Kleine Aufgabe für alle Leute, die uns zuhören. Schickt uns per DM oder an info@arouse.de euren Tipp, was Yvonne statt verwöhnen gesagt hat.
Oder dass sie gerne mit ihren Fingern mich berühren wollte.
Auch hier. Tippt, was Yvonne damit eigentlich meinte.
Oh Gott. Oh, ja, und auf jeden Fall, die Freunde um mich herum, ja, die kannten sowas ja nicht. Die waren dann schon relativ geschockt in dem Moment, ja, und haben mich angeguckt und dieses Spektakel angeguckt. Und ich dachte mir nur, oh Scheiße, wie gehe ich jetzt damit um?
Ja.
Ich werde doch meinen Rest meines Lebens jetzt nur noch gemobbt werden damit, ja.
Und wurdest du?
Ja, sehr viel.
Hast du Spitznamen dafür bekommen oder was kam?
Ja, die kann ich auch nicht wiederholen hier. Ja.
Oh, okay.
Es war halb so wild, weil ich konnte immer eigentlich relativ cool mit Sachen umgehen.
Ja.
Also auch den Leuten dann auch einen Spruch entgegenbringen und das hat schon immer funktioniert.
Also was die Geschichte ist eigentlich in Sachen Humor fast schon ein eigenes Genre, weil das ist das, was halt jetzt auch mit Cringe, was so ein Modewort ist, ne? Also das sich krümmen vor Peinlichkeit über die Situation, auch Fremdscham für den anderen, aber irgendwo ist auch was Lustiges mit drin. Dieses komplette Genre der Mockumentary wie The Office, was Ricky Gervais, den wir ja zufällig übrigens vorhin hatten, dann so geprägt und erfunden hat. Es arbeitet ja genau mit dem, was du da beschreibst, mit der völligen Unangepasstheit.
Ja.
Niemand erwartet das. Und dann hattest du dieses Stichwort, sie hatte keine Hemmungen, also enthemmt. Das ist ja auch was, was Alkohol tut und warum Alkohol auch immer mit enthemmtem Lachen verbunden wird. Weil man plötzlich die Dinge tut, die man sich normalerweise nicht trauen würde. Und auch da wieder, es fällt Spannung dann dadurch von einem ab. Wenn man angespannt ist, wenn man so viel Kontenance im Alltag braucht, nein, ich tue das jetzt nicht. Ich komme jetzt nicht zu dir angeleitet und sag dir meine echte Meinung. Unter Alkohol aber schon.
Das war schon immer etwas, was ich so faszinierend fand, dieses komplett Hemmungslose, ne?
Ja.
Und ich finde, das hatte auch manchmal einen gewissen Zauber.
Ja. Das, kann es haben.
Dass ganz viele da waren, die einfach gesagt haben, ich scheiß da drauf, ich möchte nicht angepasst sein.
Ja, es hat auch, glaube ich, was mit noch was anderem zu tun. Betrunkene und Kinder haben da eine ganz große Ähnlichkeit. Man sagt ja auch, Kinder und Betrunkene sagen die Wahrheit. Und Wahrheit ist so ein Ding. Es gibt ein Buch, kann ich auch empfehlen, von John Forhouse. Der ist so ein Comedy-Autor, ein Schriftsteller. Und der schreibt Sitcom, Drehbücher und so. Und er sagt, Humor ist Wahrheit plus Schmerz. Weißt du, was ich meine? Sie sagt ungehemmt, was für sie gerade die Wahrheit ist, was in ihr vorgeht, dass sie dich begehrt im Bus. Und verursacht bei dir da sozusagen Schmerz, weil Schamschmerz vor den anderen, dass sie das gerade sehen und dass das völlig unangebracht ist. Es gibt harmlosere Situationen. Mir fällt auch ein Beispiel ein bei uns in der Familie zum Beispiel. Da war es üblich, dass wir uns beim Essen gegenseitig was vom Teller genommen haben und gesagt haben, geklaut schmeckt's besser.
Mhm.
Und meine kleine Schwester hat mit 4 oder 5 oder so, ist sie mit im Supermarkt gewesen, als meine Mutter eingekauft hat und schreit durch die Gänge einmal quer zu meiner Mutter, geklaut schmeckt besser, Mama, ne? Kannst dir sicher sein, dass sie beobachtet wurden. Sie hat die Wahrheit ausgesprochen, nur halt am völlig falschen Ort, ungehemmt. Und damit auch wieder einen Schmerz. Pein und Schmerz, ja, selbes Wort, ne? Eine Peinlichkeit meiner Mutter verursacht.
Richtig gut.
Übrigens sage ich das alles, das muss ich jetzt hier auch mal kurz erzählen. Nicht nur, weil ich gerne in unseren Folgen, wenn wir uns ein Thema nehmen, dass ich dann einerseits über die Geschichten sprechen möchte und andererseits aber versuchen will, was festzuhalten, was da jetzt so allgemeingültig drin steckt oder so. Das ist das eine. Das andere ist, ich hatte in Theaterproben eine Erfahrung. Eins der ersten Stücke, das ich gespielt habe, war eine Komödie. Und ich habe in den Proben Sachen gefunden, die funktioniert haben, die lustig waren. Beim ersten Mal, wo ich es gespielt habe, hat es mich geschmissen, ich musste selber lachen. Und vor allem die zuschauen, Regie, Dramaturgie und so, wenn die gucken, was auf der Bühne geprobt wird, haben alle gelacht. Und ich dachte, cool, ich habe was gefunden, was ich dann in der Premiere spielen werde. Aber bis zur Premiere waren ja noch ein paar Wochen hin. Bei jeder Probe, in der wieder diese Szene, dieser Moment gespielt wurde, habe ich dasselbe dann nochmal gemacht und es hat sich halt komplett abgenutzt. Ne? Ich selber musste, ich fand es nicht mehr witzig. Ich habe mich geärgert, dass auch sonst niemand mehr lachen muss darüber, dass alle ist so. Und dadurch kam bei mir relativ früh diese Frage, was ist eigentlich witzig und warum? Und wie kriegt man das eigentlich reproduziert? Also bei Comedians fragst du dich das nicht auch manchmal, wenn die touren und auf verschiedenen Bühnen ihr Programm spielen? Bei manchen merke ich, die sind so gut, dass sie wirklich frisch, als hätten sie diesen Abend nicht geprobt und geschrieben, ganz frisch aus dem Moment heraus etwas Lustiges.
Bei Teddy ist das so.
Teddy ist der Wahnsinn, was das betrifft.
Hm.
Unfassbar. Der ist auch immer, ich habe das Gefühl, kein Abend ist wie der andere. Und der ist immer auch auf der Suche danach, sich selbst zu überraschen.
Und der ist zugewandt, ja. Ich finde
ja, das ist
toll.
Das andere, worüber wir, genau, noch so ein Punkt, den wir festgehalten haben. Wenn der Humor zugewandt ist, dann ist er freier, dann darf man viel mehr. weil die Intention dahinter ist ja wohlwollend. Ja.
Ja.
Fragst du dich das nicht auch bei anderen, die ihr Programm abspielen, wenn sie es wiederholen, ob sie das eigentlich selbst noch lustig finden?
Nee, aber ich kann jetzt endlich, wenn wir über Comedians sprechen, kann ich endlich von meiner Geschichte erzählen. Also es gibt eine Geschichte, die will ich unbedingt erzählen.
Okay.
Ich habe mal für Mont Blanc gearbeitet.
Ja.
Da bin ich mal so ins Werk gefahren und habe mir Füller angeguckt. Ja komm, ich weiß, warum? Warum ist so lustig?
Weil du die Geschichte... weil du gefühlt die Geschichte zum dritten Mal in den Podcast einbauen möchtest und ich sie ja dann jetzt schon kenne, aber erzähl sie. Erzähl.
Ja, ich möchte sie endlich erzählen. Ich glaube, es wird niemanden da draußen interessieren, aber ich fand es mega interessant.
Gutes Erwartungsmanagement.
Sehr ja. gut. Also, ich war dann in diesem Produktionsding, ja.
Mhm.
Da habe ich so einen Füller gesehen. Also, logisch, die haben so einen Paralfüller. Ja. Und einer war echt nicht so schön. Und dieser nicht so schöne Füller, der hat, ich glaube, so 300.000 Euro oder so gekostet oder 200.000 Euro.
Was?
Der ist extra von Mario Barth, also nicht von ihm angefertigt worden, sondern für ihn angefertigt worden.
Ja.
Und den kann man auch, glaube ich, jetzt kaufen. Also wenn man selber so ein großer der ist dann Mario...
Zum Prototypen geworden als Modell.
Ich glaube, andere, ja. Ich habe das nochmal recherchiert. Und
aber
dann,
der wird doch bitte für Leute, die den kaufen wollen, nicht auch 200.000, 300.000?
Doch, doch, klar.
Im Ernst?
Na klar.
Das wow.
ist ja, das ist ja wirklich so ein Ding bei so Luxusfirmen, dass du kannst ja selber etwas produzieren lassen für sehr viel Geld. Aber ich kann was Positives erzählen. Das Team hat erzählt vom Mont Blanc,
mhm.
dass Mario Barth wirklich in Ordnung war. Weil man hört ja immer nur sehr Schlimmes von Mario Barth.
Ich
kenne den nicht.
Ich habe eigentlich nur Schlimmes von ihm und über ihn gehört.
Ja. Nee, ich kenne den nicht. Ich erlaube mir da kein Urteil.
Ich mir auch nicht. Nur weil ich das gehört habe, das muss ich auch klarstellen.
Das interessiert mich ehrlich gesagt
ja,
auch nicht.
Ja.
Aber ich habe gehört, der war sehr nett und hat irgendwie das ganze Team dann auch noch eingeladen und so.
Ja.
Die haben so Elemente in diesem Füller drin.
Mhm.
Also jetzt wurscht.
Iris, möchtest du mit dieser Geschichte eigentlich eine Quintessenz erreichen? Irgendeine Erkenntnis?
Absolut gar nicht. Aber ich habe so viele Geschichten in dieser Art, die ich erzählen kann. So verrückte Geschichten
ja.
von irgendwelchen Promis, die irgendwie sich Sachen gekauft haben oder so. Aber vieles darf ich ja gar nicht erzählen.
Sehr schade, ne?
Ja. Zurück zu dir, Matthias. Ich will von dir jetzt wissen, wann hast du dich das letzte Mal so richtig kaputt gelacht?
Ey, das letzte Mal ist schwierig, Iris, weil, muss ich jetzt sagen, ist auch kein großes Rumgelobe hier. Du bringst mich richtig zum Lachen und du bringst mich oft zum Lachen, fast täglich.
Mhm.
Und zwar also wirklich so, dass das so richtig von ganz unten kommt, aus dem Bauch. Das ist schon so.
Und hast du so eine Situation, wo es mal richtig wehgetan hat vor Lachen?
Ja, mir fällt eine ein, aber die ist auch früher, so eine Internatsgeschichte.
Mhm.
Und zwar 22 Uhr Bettruhe, ja. Ich habe aber mich mit zwei Freunden, wir haben uns nach 10 noch gegenseitig auf den Zimmern besucht und dann dort geprobt, wie wir uns verhalten würden, wenn ein Erzieher hochkommt und uns erwischt. Und allein, wie wir geprobt haben, was wir dann machen würden, hat mich schon, ich bin gestorben vor Lachen. Ne? Ich habe noch was halbwegs Vernünftiges getan. Ich habe eine Schranktür so aufgemacht, dass ich dann hinter dieser geöffneten Schranktür versteckt war.
Mhm.
Der andere, und zwar der, dem das Zimmer nicht mal gehörte, auf dem wir waren, der hat sich ins Bett gesetzt und die Decke über seinen Kopf gezogen. Also aufrecht sitzend, ja, dass der wie so ein Berg im Bett saß und unter der Decke versteckt war. Und der, dem das Zimmer eigentlich gehörte, der lag unterm Bett, aber so, dass die Beine komplett rausschauten. Also allein schon so, weißt du, Situation geprobt, die absolut keinen Sinn macht. Und wir lachen uns schon darüber tot und hören auf einmal, okay, Erzieher kommt hoch, der kommt gerade die Treppen hoch. Hört man an den Schritten, die sind natürlich wesentlich schwerer, als sie ein 14-Jähriger machen würde. Geht zuerst nebenan in mein Zimmer, hören wir. Spannung steigt halt, ne? Und waren völlig, man hört, wie er vor sich hin auch noch keucht, ne? Der hat so hat er, solche Töne hat der gemacht. Und wir kriegen uns nicht ein vor Lachen da und versuchen leise zu sein. Geht ins andere Zimmer, das auch leer ist und macht wieder, regt sich auf, dass keiner da ist und kommt in unser Zimmer. Wir hatten noch schnell getauscht, dass wenigstens die richtige Person im Bett lag und die dritte Person unterm Bett lag, so dass die Beine nicht draus hervorschauten. Mein Versteck war dasselbe, ich war hinter der Schranktür, okay.
Mhm.
Er macht die Zimmertür auf, sieht Mamba, hieß der, im Bett, der lacht. Liegt lachend im Bett und sagt zu ihm, was lachst du so, Mamba, ja? Ich habe aber hinter meiner Schranktür stehend verstanden, was machst du so, Mamba? und vor allem mit seiner Stimme. Ja, ich habe gedacht, das ist so eine völlig alltägliche. Der fragt nicht streng und aufgeregt, sondern als würde er da nachts reinkommen zu ihm so, ja, was machst du so, Mama? Und er hatte mich ja eigentlich nicht gesehen und ich habe hinter der Schranktür plötzlich so gemacht. Was macht dieser Erzieher? Wird still, geht langsam auf diese Schranktür zu und kickt mit voller Macht gegen die Schranktür. Kickt so krass dagegen, dass mir diese Tür gegen meine Knie geballert ist. Ne?
Boah.
Ich war kurz ernst, weil geschockt, weil wer tritt gegen eine Schranktür?
Mhm.
Schranktür geht langsam zurück und mir kommt in den Kopf, und hier ist ihr Herzblatt. Und da schaut mich dieser Erzieher an mit Augen, die so weit aufgerissen sind, dass sie größer sind als sein Kopf. Ne? Ich habe mich tot, ich konnte nicht mehr. Ich habe so gelacht, dass es wirklich einfach nur wehtat. Ich bin tränenlachend bin ich in mein Zimmer und in mein Bett.
9. Klasse, Matthias. Und dann um 22 Uhr ins Bett.
Ja.
Warum hast du dir das angetan?
Das war nicht der Grund, warum ich ins Internat bin. Ich habe nicht gedacht, hey, attraktiv, um 10 ins Bett, das mache ich. Wie ist es bei dir? Hast du so eine Geschichte, wo du vor Lachen Schmerzen hattest?
Auch wieder wegen meiner Mutter.
Natürlich.
Wenn wir noch diese ganzen Podcast-Folgen machen werden in Zukunft, ne? Es werden sehr viele Geschichten aus dem Kiosk und von meiner Mutter kommen. Die sind einfach Gold wert. Aber eine, die ist noch gar nicht so lange her. Die ist gekoppelt mit einer Kundin, die immer zu meiner Mutter gekommen ist. Und zwar, meine Mutter kam irgendwann mal zu mir und meinte, Iris, da gibt es so einen Stadtteil in Berlin, Marsan. Also ich dachte so, was? Und dann hat sie mir erzählt, dass die Kundin reinkam und meine Mutter hat der Kundin erzählt, dass ich nach Berlin gezogen bin.
Mhm.
Und die Kundin hat so ein bisschen auf weltoffen, wie sagt man?
Eine Kosmopolitin, eine genau. viel gereiste Frau von Welt.
So sieht's aus. War in Berlin in einem hervorragenden Stadtteil, hat dort ein sehr ausgezeichnetes Hotel besucht in Marsan. Sie hat halt ganz eindeutig damit Marzahn gemeint.
Natürlich. Was ja. nicht klingt wie Rosengärten und Kopfsteinpflaster, sondern es klingt nach einer Diagnose vom Zahnarzt. Sie haben leider einen Marzahn. Müssen wir ziehen.
Matthias, ich bin gestorben vor Lachen. Weil, wenn ich ganz ehrlich bin, ich fand's genial. Wie sehr würde es den Stadtteil Marzahn verändern, wenn wir ihn einfach Marsan nennen?
Oh ja, und auch anders schreiben, ne? Dann so ein mit CD aus dem Französischen.
Stell dir diesen Tourismus vor. stell dir dieses Video davon vor, wenn jetzt die Musik angeht, ja?
Und Plattenbauten heißen dann auch nicht mehr Plattenbauten, sondern dann finden wir dafür auch ein anderes Wort. Wurde platt. Genau. Und Beau, auch wie schön geschrieben. Das ist dann wirklich richtig so gut. Französische Renaissance.
Welche Offenheit, welcher Stolz plötzlich da wäre, in Marzahn zu leben, wenn es Marsan wäre. Stell dir vor, wie die Hotels sagen können, hey, komm zu uns. Die ganzen Künstler würden nach Marsan ziehen. Es gibt ja auch die, was ist das, Gärten der Welt oder
ja,
sowas?
Ja, richtig.
Ja, in Marsan.
Les Jardins du Monde. Gibt's jetzt in Marsan. Bienvenue à Marsan. Wir haben eine Kampagne dafür, richtig gut.
Ich würde mich wirklich freuen, liebe Community, wenn ihr in Marsan seid, schickt uns eure Urlaubsvideos.
Und Videos, ja.
Schickt die uns, wir teilen die. Ich werde jedes einzelne Video aus Marsan teilen. Ich möchte, dass wir diesen Stadtteil endlich umbenennen, dass wir unser kleines Baguette und Croissant in Marsan essen.
Genau. Croissant und Marsan.
Ah, oh, herrlich.
Was an der Geschichte auch so schön ist, die zeigt noch so einen Humoraspekt, nämlich diese komplette Unverhältnismäßigkeit zwischen Eigen- und Fremdwahrnehmung. Dass diese Kundin, die kommt und von Marsan erzählt, eine Eigenwahrnehmung hat, wirklich von, sie könnte jetzt hier Coco Chanel Konkurrenz machen. Ja? Und dabei weiß sie einfach nur nicht, wie Marzahn ausgesprochen wird.
Ah, das war so großartig. Meine Mutter kam auch eines Tages mal zu mir, völlig aufgelöst. Iris, du musst aufpassen. Es gibt Birnenhaut. Du musst aufpassen, dass du das nicht bekommst. Ich mache mir Sorgen. Und ich dachte mir die ganze Zeit, okay, was ist das denn jetzt für ein neumodischer Scheiß?
Wie Orangenhaut, nur es geht nicht um die Struktur in erster Linie, sondern um die Farbe, dass die grün, rot, gelb werden kann.
Genau, ich dachte auch irgendwie, okay, andere Strukturen der Haut, Birnen, Arsch. Ich habe mir die ganze Zeit, was meint die denn mit Birnenhaut? Und dann ist es mir aufgefallen, dann so, meine Mutter redet von Burnout.
Wie kam das raus eigentlich? An welcher Stelle ist dir das klar geworden? Weißt du das noch?
Ich habe sehr lange nachgedacht, weil wir hatten das schon öfters.
Echt? Es ist nicht durch irgendwas, das sie noch dazu gesagt hat?
Nein.
Birnenhaut äußert sich durch Müdigkeit
und Erschöpfung. Ich habe mit ihr telefoniert und sie hat mir das von Birnenhaut erzählt und ich habe gedacht, okay, krass, Birnenhaut, das werde ich mir angucken, mal gucken.
Hast du gegoogelt? Hast du Birnenhaut gegoogelt?
Ja, na klar.
Ich gucke mir das jetzt an. Da steht sogar, meintest du Orangenhaut? Also hier an Google, ihr müsst dazu schreiben, oder meintest du Burnout?
Ja, ich habe Tränen gelacht. Als mir das so aufgefallen ist, was sie mir eigentlich da kommunizieren wollte, ja.
So, Iris, ich ziehe mal ein Fazit, ja?
Hey, bevor du ein Fazit machst, Matthias, was sind für dich echte Comedy-Vorbilder?
Okay, zwei haben wir ja sogar schon genannt, ne? Einmal Teddy Teclebran. Den finde ich so fantastisch. Das haben wir ja schon ein bisschen begründet, warum, ne? Wie er aus dem Moment schöpft und wirklich krass in eine Interaktion mit den Leuten geht, die ihm zuhören und zuschauen. Und
aber weißt du, was ich bei Teddy so krass finde? Ja. Der hat diese, zum Beispiel der Antoine.
Ja.
Ist wie so der Antagonist von Teddy. Also
das muss man, für alle, die ihn nicht kennen, muss man, glaube ich, kurz auch dazu sagen, dass das eine Kunstfigur ist, die Teddy geschöpft hat, Antoine. Ja?
Genau.
Oder dass Teddy generell, dass ein Großteil seiner Comedy aus Figuren besteht, aus Kunstfiguren, die er spielt. Und Antoine ist die erste, mit der er überhaupt berühmt wurde.
Ja, und Antoine ist halt so ein Assi, der immer aufmüpfig ist, aber man liebt ihn doch, weil er irgendwie ein gutes Herz hat. Und das Geile bei den Figuren von Teddy, man mag alle. Ja. Man mag sogar den Riedler, der so ein kleingeistiger Typ.
Ja, ausländerfeindlich auch schon. Also kann man schon sagen, sehr offen,
genau.
Ausländerfeindlich.
Und sowas hat Teddy auch irgendwie so konzipiert, dass man Riedler lustig findet, weil man ihn sogar irgendwie auch mag. Und
weil es auch wieder dieses komplette Spiel mit Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung ist.
Ja.
Also das zu Teddy. Dann hatten wir auch Ricky Gervais erwähnt, den ich für diesen Schöpfergeist, dass er ein ganzes Genre revolutioniert und in Comedy ein neues Erzählformat gebracht hat, das ist schon beeindruckend. Und die Stand-Up-Comedy, die er macht, ist auch extrem schlau.
Für alle, die noch nicht Afterlife angeschaut haben von ihm, schaut das auf Netflix. Ich habe selten so oft geweint und gelacht zugleich.
Das sind die stärksten Sachen. Ich hatte ja auch mal erzählt, dass ich mit Charlie Chaplin-Filmen aufgewachsen bin. Das sind auch so Sachen, wo man weinen und lachen gleichzeitig kann. Wie ist bei dir? Ich habe noch mehr Vorbilder, aber wir können ja abwechselnd.
Also bei mir ist auf jeden Fall Conan O'Brien.
Oh ja.
Ja, der ist halt ein wahnsinnig zugewandter Mensch. Conan erinnert mich irgendwie an meine Mama. Auf eine ganz andere Art und Weise, weil Conan, der war vorher in der Harvard University und so weiter. Das ist was anderes, ne? Aber ich finde diese Art, Spaß mit anderen Menschen zu machen, das liebe ich über alles bei ihm.
Der macht doch sogar dasselbe, ne? Der hat die grundsätzlich positive Intention. Man spürt, der mag die Leute oder will sie mögen und ist offen und so.
Genau.
Aber nutzt diese Grundintention, um dann ein bisschen ruppiger auch mal mit den Leuten umzugehen und ihnen mal irgendwas sehr Wahres an den Kopf zu knallen, was er gerade beobachtet.
Genau, der beobachtet nämlich verdammt gut.
Ja.
Und ist nicht so sehr mit sich beschäftigt, sondern mit den anderen.
Ja.
Finde ich ganz klasse, so der Mix aus Bildung und Humor.
Dann habe ich noch ein Vorbild, wo ich aber klarstellen muss, dass nicht jeder Aspekt seines Privatlebens da mitgemeint ist in Sachen Vorbild, nämlich Louis C.K. Was er an Stand-Up-Comedy macht, finde ich stellenweise wirklich brillant. Das ist tief philosophisch und so unerwartet und auch so ehrlich dabei. Ich könnte mich totlachen bei seiner Comedy.
Mm. Ja, der ist auch gut. Ich mag auch David Letterman total und er ist eigentlich auch umstritten, ne? Also wie er damals mit Monica Lewinsky und so weiter umgegangen ist, das war überhaupt nicht cool, aber...
Conan ja auch. Also ich glaube wirklich alle, die über Jahrzehnte im Showgeschäft waren und Late-Night-Shows moderiert haben, die waren einfach auch Teil der Kultur damals.
Aber die haben sich alle weiterentwickelt.
Ja, das stimmt.
Da merkt man einfach einen wahnsinnigen Unterschied, wie er vor 30 Jahren war und wie er heute mit den Gästen spricht und dass er auch merkt, wie die Gesellschaft sich verändert hat.
Genau. Und sich dann mitverändern will, ja auch, und Fragen stellt und sich hinterfragt. Ja.
Ich fand die krasseste Folge von Letterman, die könnt ihr euch auch mal anschauen, die gibt es auf YouTube. wo er nach seiner Herz-OP seine neue Folge wieder hat.
Ja.
Das Ärzteteam ist dort eingeladen und so. Und das hat mich so berührt damals, wie er ganz, ganz offen und ehrlich mit den Leuten gesprochen hat und mit den Zuschauern gesprochen hat.
Ja. Dann ist Phoebe Waller-Bridge noch ein Riesenvorbild. Das ist eine so charmante Art von Humor und so schlau, so doppelbödig. Die hat es unfassbar gut drauf, eine Sache zu sagen und eine andere zu meinen und dabei halt auch
sensationell
mit diesem Problem von Wahrheit und Schmerz so perfekt zu jonglieren, dass man sich die ganze Zeit auch gesehen fühlt in ihr, in den Figuren, die sie spielt. So kreativ geschrieben.
Ja.
Echt unglaublich gut.
Da muss ich immer so lachen, Leute. Da gibt es eine Geschichte. Wir hatten unser allererstes Treffen mit Netflix. Und wir waren so aufgeregt, ne? Das könnt ihr euch nicht vorstellen. So, wir dachten so, boah, krass, Netflix ist bei uns im Haus, im Büro. Und in der Vorstellungsrunde hat Netflix gefragt, was war eure letzte Lieblingsshow auf Netflix? Und jeder erzählt irgendwas und Matthias ist dran. Und er sagt mit vollem Selbstbewusstsein, Fleabag. Und redet von Phoebe Waller-Bridge und wie klasse die Serie war.
Ich bin nicht bin ich ins Detail gegangen? Echt? Oh Gott, das ist ja noch peinlicher.
Und das Geile ist, Fleabag lief niemals auf Netflix. Das ist eine Amazon Prime-Serie. Und das ist ihm die ganze Zeit nicht aufgefallen. Wir haben danach Tränen gelacht. Ich finde es übrigens klasse, dass gerade so viele neue Comedians, wie Caitlin Riley und so.
Oh, also ja, auch noch.
Sehr ganz, gut. Ganz viele neue talentierte Leute seit letztem Jahr.
Die auch die Krise und den Lockdown, diese Zeit, die wir gerade haben, so gut nutzen konnten, ne? Um an sich zu arbeiten, an dem zu arbeiten, was sie eigentlich ins Netz stellen wollen und zeigen wollen, womit sie ja gut unterhalten können. Eigentlich das machen, worüber wir in der Folge heute reden, ne? Den Humor so zu nutzen, dass man zueinander findet, gemeinsam über dieselben Sachen lachen kann.
Ja.
Ich finde auch, wir müssen hier kein großes Fazit aus der Folge mehr ziehen. Das Allerwichtigste ist Intention. Was ist die Absicht dahinter? Will man Spannung abbauen und aufeinander zugehen? Das ist wirklich so die eine Faustregel, die man sich merken kann. Dann kannst du mir übrigens auch, Iris, wir kommen zum Outro, dann kannst du mir jetzt einen Witz erzählen und über deinen Schatten springen.
Was?
Mit der Intention, egal ob der Witz gut ist oder nicht, du willst damit auf mich zugehen und auf alle, die uns zuhören.
Du Arsch.
Das ist meine Aufgabe für dich als Outro. Ich gebe dir auch ein bisschen Musik drunter. du kriegst so eine Comedy-Club-Musik, ja?
Mhm.
Und ich möchte, dass du einen Witz erzählst. Keinen kurzen. Darfst dich hier nicht raus. Erzähl einen etwas längeren Witz. Mutprobe für dich.
Mhm. Okay. Treffen sich drei Vampire nachts auf einem Friedhof. Sie geben voreinander an, wer die meisten Opfer in kürzester Zeit erwischt. Da schlägt einer vor, machen wir doch hier und jetzt einen Wettbewerb, ich zeig's euch. Er fliegt los und kommt schon nach 10 Minuten zurück und ihm tropft noch Blut aus einem Mundwinkel runter. Die anderen beiden sind beeindruckt und fragen, wie hast du das so schnell geschafft? Der Vampir deutet in eine Richtung und fragt, seht ihr die Lichter da hinten? Ja. Dort war heute eine Trauerfeier und alle waren viel zu traurig, um sich gegen mich zu wehren. Nicht schlecht. Der zweite Vampir fliegt los und kommt schon nach 5 Minuten zurück. Ihm tropft noch das Blut aus beiden Mundwinkeln. Die anderen beiden sind zutiefst beeindruckt und fragen, Wahnsinn! Mehr Blut in kürzerer Zeit. Wie? Der Vampir deutet in eine andere Richtung und fragt, seht ihr die Lichter da hinten? Ja. Da war heute eine Hochzeitsfeier und alle waren so betrunken, dass sie nicht mehr gemerkt haben, wie ich sie leer getrunken habe. Krass. Der dritte Vampir fliegt los und kommt schon nach einer Minute zurück. Blut tropft ihm aus beiden Mundwinkeln. Und sogar sein weißes Hemd ist voller Blut. Sowas haben die beiden noch nie gesehen. Sie können's nicht fassen. Wie hast du das gemacht? Der Vampir zeigt wieder eine andere Richtung und fragt, seht ihr die Mauer da hinten? Ja, die habe ich nicht gesehen.
Gut. Und, war schlimm?
Ja.
Macht's gut, erzählt euch Witze und habt dabei gute Intentionen.
Tschüss.
Ciao.